Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, 24. Juni, 7.07 Uhr. Es ist wieder Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr dabei seid und nicht heute Nacht heimlich still und leise entführt wurde. Denn heute ist der Tag des UFOs. Und da haben wir eine Frage erstmal so generell zu klären, Andreas.
Für wen war denn der gestrige Sporttag wie eine Begegnung der dritten Art?
Für mich in Person von Leroy Sané nämlich. Ich habe ihn gestern in die Mannschaft gequatscht und habe viel erwartet von ihm. Und dann liefert der wirklich mal gar nichts ab. Da war er jetzt nicht der Einzige, der underperformed hat, aber er war schon nicht wirklich gut. Und am Ende, ist es ja mit dem blauen Auge dann nochmal gut gegangen für die deutsche Mannschaft. Ins Achtelfinale sind sie eingezogen nach Wembley gegen England. Andreas, du warst ja als Stadionmoderator wieder vor Ort. Wie war denn die Stimmung während und nach dem Spiel?
Ja, ich nehme das gerne nochmal auf, was du gerade gesagt hast. Leroy Sané hat nicht wirklich überzeugt, aber den ich eigentlich drin haben wollte, nämlich Leon Goretzka, hat dann das erlösende 2:2 gemacht. Mein Gott, was war das denn eigentlich da gestern Abend? Und also ich kann dir sagen, wenn du mich auf die Fans ansprichst, an denen hat es garantiert nicht gelegen. Die waren wirklich von der ersten Minute und auch bis zur letzten Minute da, haben nach dem Spiel die Mannschaft gefeiert. Zwischendrin war es natürlich mal ein bisschen schwierig, weil es geschüttet hat in Strömen. Die Gegentribüne hat sich quasi selbst evakuiert, weil der Wind reinpeitschte und hat das Wasser reingedrückt in die Tribüne. Das war unfassbar. Ich meine, ich mache den Job jetzt schon eine ganze Zeit lang und sowas habe ich tatsächlich in der Form so noch nicht erlebt. Und ich muss sagen, das Spiel stand kurz vor dem Abbruch, zumindest zur Unterbrechung, nicht vor dem Abbruch, aber zur Unterbrechung. Aber es war dann kurz vor der Halbzeit und dann hat man sich entschieden, als das Wetter dann doch ein kleines bisschen besser wurde, das dann weiterzumachen. Es hatte wirklich ganz viel drin. Erst ein schlechtes Spiel und dann ein spannendes Spiel und in letzter Konsequenz eben auch noch ein Spiel, das für uns mit einem Happy End endete. Da muss man jetzt erstmal durchschnaufen. Also einen Fußballkrimi hätte man wahrscheinlich besser nicht schreiben können. Ich war durch gestern Abend und ich bin dann auch froh gewesen, als das Spiel endlich abgepfiffen wurde und ich auf den Tabellenstand geschaut habe und ich den Menschen sagen konnte, entspannt euch, wir sind Zweiter, alles ist gut. Aber so richtig gut war es dann irgendwie eben doch nicht. Munter putzen, weitermachen, ein Spiel habe ich hier noch und jetzt geht's eben nach Wembley.
Wir gucken gleich nochmal etwas genauer drauf auf die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben. Und da kommen wir natürlich auch an einer kleinen Analyse des Spiels der deutschen Mannschaft gestern Abend natürlich nicht vorbei. Machen wir gleich mit dem Kollegen Alex Barklage von der NOZ.
Vize-Captain beim Ryder Cup Martin Keimer spricht über eine überraschende und große Ehre. Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette. Das sind die Gewinner und die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder. Und wir schauen zurück in die Sportgeschichte. Was passierte am heutigen Tag denn so alles?
Und wir haben natürlich auch noch eine richtige Frage des Tages für euch. Nicht nur die Spaßfrage am Einstieg, sondern nochmal eine richtige analytische. Die EM-Vorrunde ist seit gestern Abend vorüber. Was ist hängen geblieben? Wer sind unsere Gewinner und Verlierer des Turniers? Stand jetzt Teams, Spieler, Trainer, Verbände, alles möglich. Zwei Meinungen kurz und knackig mal auf den Punkt gebracht. In etwa zweimal je 40 Sekunden, Andreas.
Gewinner sind für mich die Fans der deutschen Nationalmannschaft. Wie sie in München da waren, wie sie auch die kritischen Phasen begleitet haben, wie sie laut waren, um dem Team zu helfen, das fand ich top. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin bei den meisten Länderspielen seit vielen Jahren mit dabei. Das hatten wir lange so nicht mehr. Im Gegenzug stellen sich mir alle Nackenhaare, wenn ich sehe, wie in einigen Stadien mit Hygienevorschriften umgegangen wird oder eben einfach auch gar keine da sind. Sportlich gesehen wurden meine Erwartungen, muss ich sagen, voll erfüllt. Die man auf dem Zettel haben musste, die haben sich durchgesetzt. Die ganz großen Überraschungen blieben für mich weitgehend aus. Viele große Nationen haben allerdings auch noch ein bisschen Luft nach oben. Da ich momentan vertraglich an einen internationalen Verband gebunden bin, lassen wir mal die Rahmenbedingungen rund um das gestrige Spiel auch, die so semi-gut waren, möchte ich sagen, lassen wir das mal außen vor. Ich ziehe mir meine bunten Socken wieder hoch. Und schau auf meinen neuen Lieblingspulli, da steht, Change is a Team Sport. Es wird höchste Zeit.
So ist es. Ich habe jetzt keine vertraglichen Verpflichtungen. Ich spreche gleich etwas offener, aber zunächst mal klarer Gewinner für mich natürlich Italien. 9 Punkte, 7:0 Tore, blitzsauber durch die Vorrunde gekommen und damit natürlich jetzt auch in der K.O.-Runde einer der Favoriten auf den Titel, wenn sie den Lauf denn halten. Aber gegen Österreich, denke ich mal, sollte das durchaus drin sein. Obwohl auch die ein Gewinner bisher sind. Immerhin stehen sie das erste Mal überhaupt in der EM-K.O.-Runde. Dänemark ebenfalls ein Gewinner. Wie die mit Hilfe ihrer Fans diesen Eriksen-Schock weggesteckt haben, das war schon wirklich erst klassisch. Leider alles andere als das. Die UEFA haben wir ja schon mehrfach angesprochen. Wasser predigen, Wein saufen, vor Diktatoren kuschen. Irgendwo ein ziemlich peinlicher Haufen. Dazu gehört dann auch DFB-Interimspräsi Koch, auch ziemlich peinlich. Und die Kommentatorenbasher in den sozialen Medien. Das sind auch ziemliche Peinlichkeiten. Mir gefallen auch nicht alle Stimmen von den Kommentatoren, aber ich pöbel jetzt nicht rum. Ich drehe einfach den Ton ab, wenn es mir nicht passt und kommentiere einfach für mich selbst oder erzähle meine Weisheiten einfach in einem Podcast. Könnt ihr übrigens auch machen. Darf jeder machen. Ist ein sehr offenes Medium.
Und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung. Hier ist die Nummer dazu. 0331 298 5028. 0331 298 5028.
Und falls ihr noch Inspiration benötigt, dann hört heute im Laufe des Tages rein in die Europa-Tour-Tour. Dort fassen die Kollegen die Vorrunde zusammen mit den Experten von 90plus.de, nehmen sich dafür ein bisschen mehr Zeit als etwa 40 Sekunden. Europa-Tour-Tour bekommt ihr hier auf meinsportpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt gibt's die Analyse zum Spiel der Deutschen gestern Abend.
Analyse.
Am Ende war die Erleichterung groß. Das Achtelfinale ist für die deutsche Mannschaft dann doch gebucht. Es geht also gegen England in Wembley. Aber der Weg dahin, oh Mann, der war, ja, C trifft's vielleicht so annähernd. Wir gucken nochmal drauf mit Alex Barklage von der NOZ. Hallo Alex.
Hallo.
Ja Alex, lange habe ich gedacht, beste deutsche Szene des Abends wird der Flitzer mit der Regenbogenfahne sein. Dann kam aber Leon Goretzka mit dem 2:2 am Ende doch noch, vor allem mit seinem Herzjubel gegen die ungarischen Nazis hinter dem Tor. Hat er mal gezeigt, was eigentlich Phase sein sollte. Er war der Matchwinner, aber was war denn da sonst los?
Also es wäre doch ganz cool gewesen, wenn er sich eine Regenbogenfahne aus der Unterhose gezogen hätte. Das wäre vielleicht noch der richtige Knaller gewesen. Aber das Herzchen war natürlich auch schon eine sehr coole Aktion. Hm. Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Also sie haben sich tatsächlich im Endeffekt über die Zeit gerettet und haben da tatsächlich, muss man ja auch schon wirklich so sagen, einen noch irgendwie reingedaddelt. Mit abgefälschter Schuss und er fällt Goretzka dann vor die Füße und er haut ihn dann irgendwie noch abgefälscht von zwei ungarischen Beinen und Gulaschi noch halb dran. Also ja, man hatte gedacht, die Euphorie wäre jetzt entfacht durch das Portugal-Spiel und jetzt wissen wir gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Ne? Tatsächlich sogar noch als Gruppenzweiter qualifiziert. Aber von den ganzen guten Ansätzen war heute überhaupt gar nichts mehr zu sehen.
Nee, hinten wieder diese Konteranfälligkeit, die man ja schon gegen Frankreich, gegen Portugal auch gesehen hat. Vorne wenig Ideen. Das war fast wieder wie im ersten Spiel gegen Frankreich. Vielleicht sogar noch eine Spur schlechter, weil natürlich die Ungarn es allerdings auch sehr, sehr geschickt gemacht haben, die Räume da sehr, sehr eng gemacht haben. Aber wenn du da keinen Plan hast und einfach nur blind nach vorne spielst oder Ginter aus dem Halbfeld flanken lässt, dann hast du wirklich Probleme.
Ja, das stimmt. Also alles das, was halt gut gegen Portugal geklappt hat, wo ja jetzt schon einige von unseren guten Wingmen gesprochen haben mit Gosens und Kimmich, das hat heute natürlich alles überhaupt nicht funktioniert. Vor allen Dingen ging alles über die rechte Seite, wo Kimmich sich mit dem Fiola ein Privatduell geliefert hat in der ersten Halbzeit. Und über links, muss man ganz ehrlich sagen, dieser schnell hochebbende Hype um Gosens, der ist jetzt erstmal auf jeden Fall bis zum nächsten Spiel erstmal wieder verstummt. Da kam halt gar nichts über die linke Seite. Und ja, durch die massive Fünferkette kamen die Deutschen halt überhaupt gar nicht hinter diese Kette, was gegen Portugal, die allerdings natürlich in der Viererkette gespielt haben, wesentlich besser geklappt hat.
Löw hat auch ganz, ganz lange gebraucht, bis er umgestellt hat. Also gut, die Führung der Ungarn, die kam natürlich auch sehr, sehr schnell, aber dann hat er bis nach der Halbzeit gewartet, dass er dann aus dieser eigenen Kette da hinten dann eine Viererkette macht, dann auf 4-4-3 umstellt. Aber personell hat er ja erstmal überhaupt nichts gemacht.
Ja, ich hätte eigentlich auch damit gerechnet, wie die meisten wahrscheinlich auch, dass irgendwie Goretzka vielleicht schon zur Halbzeit kommt. Der kam dann ein bisschen später auch meiner Meinung nach völlig zurecht für einen unfesslichen Ilkay Gündogan heute, der auch sehr unglücklich gespielt hat, fand ich. Und dafür ist Löw bekannt, dass er erst noch mal an seinen Spielern festhält. Und es den ersten Elf dann auch nochmal zugesteht, sag ich mal, den Karren aus dem Dreck zu holen. Aber dann muss man natürlich letzten Endes sagen, mit Goretzka dann und auch noch mit Musiala und mit Müller hat er dann doch noch ein ganz gutes Händchen bewiesen bei den Auswechslungen.
Jetzt wollte ich gerade sagen, das spricht ja dann vielleicht auch für das Spiel gegen England dafür, diesen Bayern-Block noch zu stärken. Jetzt ist es ja nicht so gewesen, dass keine Bayern auf dem Feld waren. Leroy Sané, der hatte ja dann auch ja die Aufgabe gekriegt, irgendwo diese Müller Vakanz da zu ersetzen. Was ich gestern bei Stand jetzt auch gefordert hatte, als wir drüber gesprochen haben, hatte ich gesagt, ja komm, den sollte man doch mal bringen. Der zahlt das bestimmt zurück, wenn man ihm das Vertrauen schenkt. Er hat es leider nicht getan.
Nein, auf keinen Fall. Eher mal wieder das Gegenteil. Ich meine, ich bin auch jemand, der ihn jetzt mit Sicherheit nicht verteidigen wird. Er kriegt natürlich jetzt auch meiner Meinung nach auch zu Recht wieder die volle Breitseite ab an Kritik. Das wird jetzt die Tage auch wieder so kommen, weil er einfach aus seinem Potenzial halt einfach nichts macht oder viel zu wenig. Also und dann hat man halt auch immer dieses Abwehrverhalten, was er hat halt so diese lässige Art. Das ist halt sein Spiel, das ist schon klar, aber also der Knackpunkt, finde ich, der ganzen Situation war halt dieser Pass kurz vor Schluss, wo er mit einem relativ einfachen Querpass eigentlich in die Mitte, ich hätte fürs 3-2 sorgen können und der Ball geht irgendwo an die Eckfahne. Also er hatte viele unglückliche Situationen, wo er hängen geblieben ist, wo er einfach nicht das gemacht hat, was er am besten kann, halt einfach die seine Schnelligkeit ausspielen und in 1-gegen-1-Situationen zu gehen.
Beim Gegentreffer beim 1-2 von Schäfer direkt nach dem Ausgleich eigentlich der deutschen Mannschaft. Alle dachten, okay, jetzt kippt das Spiel doch noch. Da war Sané ja auch beteiligt, rannte nicht schnell genug hinter dem Gegenspieler her. Manuel Neuer kam raus aus seinem Tor, konnte den Ball dann aber auch nicht mehr halten. Wem würdest du da den Fehler zu billigen bzw. zu vorwerfen?
Also natürlich auch Sané, vielleicht auch ein bisschen Manuel Neuer, aber ich glaube, es war eine grundsätzliche Geschichte, dass einfach nach 15 Sekunden, nachdem du auch mit Hängen und Würgen dieses 1-1 gemacht hast aus so einer Halbchance, wo Gulaschi halt am Ball vorbeihaut, darf dir das einfach als deutscher Nationalmannschaft nicht passieren, dass du mit einem langen Ball, der von hinten gespielt wird, der einmal kurz verlängert wird und dann steht der Schäfer frei und köpft das Ding rein. Das darf einfach grundsätzlich nicht passieren. Da waren eigentlich alle nicht auf dem Posten.
Also kollektive Mannschaftsversagen trifft es jetzt nicht richtig, aber auf jeden Fall eine Fehlleistung der gesamten Mannschaft, dieses Spiel. Also können wir dann verbuchen, dass immerhin die deutsche Mannschaft das Achtelfinale erreicht hat, jetzt gegen England am Dienstag ran darf im Achtelfinale in Wembley im Klassiker. Wird ein ganz anderes Spiel. Was macht dir Hoffnung aus deutscher Sicht, dass es da dann besser läuft, anders läuft, auf jeden Fall erfolgreich läuft, dass dann nach dem Achtelfinale nicht Schluss ist, sondern auch noch ein Viertelfinale kommt?
Ja, auf jeden Fall das Spiel an sich, ne? Also Deutschland gegen England, Joshua Kimmich sagte gerade auch noch mal im Interview, geil, was Besseres gibt's eigentlich nicht, sagte er auch. Und Manuel Neuer sagte gerade auch noch kurz im Interview, dass es natürlich ein völlig anderes Spiel wird. Die Deutschen tun sich leichter, das hat man ja auch gegen Portugal gesehen, wenn die gegnerische Mannschaft natürlich auch mitspielt und die Engländer werden sich natürlich auch nicht vor heimischem Publikum im Wembley-Stadion so hinten reinstellen wie die Ungarn. Die werden auch keine Fünferkette spielen, die werden mit einer Viererkette spielen. Also da wird ein offeneres Spiel und das ist schon, glaube ich, das, was Deutschland mehr liegt. Natürlich müssen sie an ihrem Abwehrverhalten arbeiten, an ihrer Konterabsicherung, weil gegen die Ungarn war gefühlt, wie auch schon das eine oder andere Mal gegen Portugal oder Frankreich, Holland in Not. Da war fast alles gefährlich, was irgendwie nach vorne kam. Und sie hatten immer ganz viel Meter Raum, den sie ablaufen konnten, die Ungarn. Und das muss gegen England natürlich auf jeden Fall besser werden, die natürlich auch mit schnellen Spielern wie Foden oder Sterling oder vielleicht Jadon Sancho, der dann vielleicht sein Durchbruchsspiel hat, hoffentlich nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich liegt uns England, glaube ich, besser. Und ich glaube, es wird ein offenes Spiel. Und ich glaube, die Chancen stehen 50-50. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Also die Engländer haben jetzt, auch wenn sie Gruppenerster geworden sind, in der Gruppe mir keine Angst eingeflößt. Also wenn man die Spiele gegen Schottland gesehen hat und auch dieses Spiel gegen Tschechien, wo sie nach dem 1-0 eigentlich nur noch verwaltet haben. Und ich meine, die haben zwar kein Tor kassiert, aber haben auch nur 2 geschossen. Also ich glaube, es wird ein offenes Spiel, es kann zu beiden Seiten gehen und ich bin da eigentlich ganz positiv, was ich grundsätzlich bei der deutschen Mannschaft eigentlich immer bin, aber ich glaube schon, dass sie auch an so einem Spiel sich aufrichten können, dass sie spielen in Wembley gegen die englischen Fans. Und ja, es wird schon ein geiler Kick, so oder so.
Freuen wir uns auf jeden Fall drauf, auf den Dienstag, und dann erleben wir vielleicht wieder Deutschland als Turniermannschaft. Wir werden es natürlich dann auch hier bei Stand jetzt dann überprüfen. Deutschland also als Gruppenzweiter hinter Frankreich weiter im Achtelfinale, auch die Portugiesen als Dritter sind in der nächsten Runde. Das war Alex Barklage von der NOZ. Alex, vielen Dank.
Ja, kein Problem.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer des Tages? Wer die sportlichen Geburtstagskinder? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Auch das sagen wir euch heute wieder. Hier ist die Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist für uns die HBL, denn die bietet in diesem Jahr Spannung bis zum letzten Spieltag. In einem hochdramatischen Spiel gegen Erlangen hat sich gestern Abend die SG Flensburg-Handewitt nämlich die Chance auf die Meisterschaft weiter offen gehalten. Durch den 27-26-Sieg zogen sie zumindest vorübergehend wieder am THW Kiel vorbei auf Platz 1, aber Kiel könnte heute Abend schon wieder nachlegen und seinerseits wieder vorbeiziehen. Und Flop des Tages ist, wenn eine Krankheit möglicherweise den großen Olympiatraum zerstört, wie aktuell vielleicht bei Gregorio Paltrinieri. Der italienische Schwimmer ist nämlich einen Monat vor Start der Olympischen Spiele am pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt. Er habe zwar Stand jetzt nur leichte Symptome, aber auf jeden Fall wird diese Erkrankung die Vorbereitung des Favoriten auf Edelmetall natürlich empfindlich stören. Und das ist schon ein großer Flop, weil dann eben die sportliche Konkurrenz natürlich geschwächt wird. Gute Besserung wünschen wir an dieser Stelle. Wir wollen faire und vor allem stark besetzte Wettkämpfe sehen bei Olympia.
Geburtstagskind des Tages.
Auch heute wieder unsere herzlichsten Glückwünsche an alle, die heute Geburtstag feiern. Und wir haben in dieser Rubrik ein paar besonders sportliche herausgepickt.
Wir sagen zum Beispiel Happy Birthday zum 60. Geburtstag Susanne Bayer. Die ehemalige Leichtathletin aus der DDR gehörte in den 80ern zu den besten Hochspringerinnen der Welt. Als erste Frau der DDR übersprang sie in der Halle 1987 die magischen 2 Meter, und Bayer war erst die dritte Frau überhaupt, der das gelang. Im Freien ist ihr größter Erfolg übrigens Platz 3 bei der WM 1987 in Rom gewesen.
Herzlichen Glückwunsch an einen der besten Fußballer der Gegenwart, an Lionel Messi. Der wird heute 34 Jahre alt, schon so alt, aber er ist immer noch auf einem Top-Niveau. Der Argentinier gilt als eine Ikone beim FC Barcelona. Mit den Katalanen wurde Messi 10-facher spanischer Meister, 7-facher Pokalsieger und 4-facher Champions League-Sieger. Seine Bilanz mit der Nationalmannschaft ist nicht ganz so erfolgreich. Mit Argentinien gewann er noch keine Copa America. Und auch keine Weltmeisterschaft 2014. Wir erinnern uns, war er ganz dicht davor und scheiterte im Finale an Deutschland.
Und heute feiert er Geburtstag. Darauf wird er sich sicher eine Pepsi selber mischen mit seinem Soda Max oder Soda Stream oder wie das Teil auch immer heißt. Ist ja irgendwo der komplette Gegenentwurf zu Cristiano Ronaldo. Hat Tattoos, hat einen Bart, trinkt Softdrinks. Aber beide spielen gut.
Ja, allerdings. Und das hat er sich auch verdient. Jetzt kann er auch mal ein bisschen was Süßes zu sich nehmen, ne? Gerade so am Fuße seiner Karriere. Ja, 34 Jahre, das ist so. Ja.
Na, gucken wir mal. Auf jeden Fall wird er sicherlich feiern. Wir gratulieren nochmal herzlich nicht nur den genannten, sondern allen Geburtstagskindern des Tages, auch den Nicht-Sportlichen. Feiert schön, beziehungsweise lasst euch ordentlich feiern.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles an einem 24. Juni in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch jetzt.
Ein Spiel, ein Inning, diverse Rekorde eingestellt, das gelang Baseball-Legende Joe DiMaggio an diesem Tag im Jahr 1936, als er im 5. Inning 2 Homeruns schlug und 8 Bases für die Yankees gewann.
In der Schlacht von Göteborg bei der Fußball-WM 1958, einige von uns erinnern sich noch, schied Deutschland nach einem der härtesten und unfairsten Spiele aller Zeiten im Halbfinale gegen Gastgeber Schweden aus. Ja, das Verhältnis beider Länder war im Nachgang auf viele Jahre hinaus gestört.
Mittlerweile zum Glück wieder alles normalisiert, aber das war tatsächlich bis in die 60er Jahre rein ziemliches, ja, eine schwierige Geburt da zwischen den beiden Ländern. Heute im Jahr 2010, da brauchten die Zuschauer in Wimbledon einen ziemlich langen Atem, nämlich bei der Erstrundenbegegnung zwischen John Isner und Nicolas Mahut. Am 22. Juni hatte das Ganze begonnen und erst am 24. Juni hörte das Spiel auf. Die reine Spielzeit betrug 11 Stunden und 5 Minuten und das bessere Ende in diesem Marathon-Duell hatte am Ende der US-Amerikaner John Isner mit 70 zu 68 im 5. Satz. Gewann er und zog mit dem Sieg in die 2. Runde. Ein 70 zu 68 Basketballergebnis im Tennis.
Unfassbar, unfassbar. Wir reden von Wimbledon. Dass das der Rasen mitgemacht hat, Respekt. Ja, der Greenkeeper hat ganze Arbeit geleistet.
11 Stunden und 5 Minuten, also ist ja Wahnsinn. Ja.
Über 2 Tage. Sie haben zwischendurch aber geschlafen. Es war unterbrochen und Wimbledon typisch. Es hat, glaube ich, auch ein paar Mal zwischendurch geregnet.
Ach so, ach ja. Na dann.
Stand jetzt aktuell.
Große Irre für Deutschlands Topgolfer Martin Keimer, der zweifache Major-Sieger, der wurde vom Ryder Cup-Captain von Patrick Harrington zu einem seiner Vizekapitäne für das Team Europe beim Ryder Cup Ende September gegen die USA ernannt. Große Ehre, aber eine, die ihn irgendwie auch überrascht hat, gestand Martin Keimer den Kollegen der European Tour.
I was a little bit surprised, to be honest. But when he approached me, you feel very honored immediately. It tells you a lot what the captain and the whole team behind it, how they think about you and how they value you. So it was a very, really nice moment, yeah. But it took me a while to say yes, because it's a responsibility. And if I do something, I want to do it properly.
Und deshalb hatte er sich zunächst auch Bedenkzeit ausgebeten und sich dann von Harrington auch nochmal ganz genau erklären lassen, was ihn als Vizekapitän denn überhaupt erwartet, welche Aufgabe er da zu erfüllen hat.
Yeah, we talked a couple of weeks ago when I played the tournament in Germany, because I was a little bit afraid of what my role might be, because I'm not the kind of guy, you know, who's a lot into numbers and statistics. And he said to me, you know, your work basically starts during the week while we are, or when we get to Whistling Straits. And that was a big relief for me, because, you know, I'm more of an introverted person and player. I do my own thing and I know what I'm capable of. I know what I can bring to the team. I'm more, you know, the personal, in person, you know, talking to the guys, and the guys who might play the first time the Ryder Cup, or guys that I've played Ryder Cups before with. That is something I'm excited about, to see what I can do as a vice captain, what Podrick does as a captain and the other vice captains, how we can make that team complete.
Und der Ryder Cup bedeutet Martin Keimer ziemlich viel, dieser legendäre Kontinentalvergleich, den er ja schon einmal mit einem entscheidenden Putt für Europa auch gewinnen konnte. 2012 war das. Das war ein ganz besonderer Moment für ihn.
For me, the most defining moment in my career was what happened in Medina. And since then, you know, I care a lot about the Ryder Cup, because emotions came out of me that I didn't think I have. It meant so much. And since then, I always wanted to be part of the Ryder Cup team. And now, you know, vice captain is a pretty cool role. You're very close as it gets. It can be really motivating for you. And seeing all the stuff that goes on behind the scenes that you've never seen as a player, I think it will help me also if I would like to have the chance, or if I have the chance one day to be the captain, if there could be something for me, or maybe I say, no, I don't see myself as a captain one day. So in many ways I see it as a very positive role.
Das wird Keimer herausfinden können. Er kennt den Ryder Cup ja nun als Zuschauer und als Spieler und jetzt eben bald auch als Vice-Captain und den Kurs in Whistling Straits, dem Austragungsort des Ryder Cups dann Ende September in den USA, den kennt er sowieso, denn dort gewann er 2010. Die US PGA Championship, sein erstes von mittlerweile, wie gesagt, 2 Majors. Und diese Woche ist Martin Keimer aber erstmal auf einem anderen Kurs im Einsatz, an den er auch beste Erinnerungen hat. In München-Eichenried tiet er nämlich auf bei der BMW Open und die gewann er ja 2008 als jüngster und bisher einziger deutscher Sieger der Turniergeschichte. Und alles über die BMW Open erfahrt ihr am Montag bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und jetzt bei Stand jetzt erfahrt ihr natürlich noch, wie Martin Keimer aus eigener Sicht aktuell drauf ist, wie sein Stand jetzt ist vor Turnierstart. Im Interview mit der European Tour hat er das mal eingeschätzt.
Hallo Martin, danke für deine Zeit. Du hattest letzte Woche einen geteilten 26. Platz bei der US Open. Was hast du in deinem Spiel gefunden, dass du eine solch gute Woche bei einem Major wie hattest?
Ja, die erste Runde war ein bisschen tricky. Wenn du dann mit 6 über anfängst, ist es ein bisschen schwierig, das Comeback zu starten. Was auf jeden Fall geholfen hat, dass ich einen guten Start am Freitagmorgen hatte. Damit bin ich wieder so ein bisschen zurück ins Turnier gestartet, habe dann einen Eagle an der 18 gemacht, an meinem 9. Loch. Und dann hatte ich wieder Hoffnung auch auf einen Cut. Habe das Ding dann gut durchgezogen am Freitag, weitergemacht am Samstag. einfach meine Einstellung ein bisschen geändert. Nicht so von Runde zu Runde zu denken, sondern eher auf den Prozess für die nächsten paar Wochen und vielleicht auch Monate, sich darauf zu konzentrieren, was man verändern möchte.
Jetzt auf diese Woche umgemünzt, deine Form ist da. Glaubst du, du kannst den Erfolg aus 2008 wiederholen?
Also klar, dass ich die Möglichkeit habe, das Turnier zu gewinnen, das steht fest, das habe ich schon mal geschafft. Ich habe auch schon andere Turniere gewonnen. Von daher, der Glaube, der wird immer da sein. Es ist halt immer nur die Frage, kannst du die ganzen Sachen, das Puzzle zusammensetzen, was du aus den letzten paar Wochen und auch letzte Woche wieder neu dazugelernt hast. Aber es ist auf jeden Fall immer eine sehr, sehr schöne Woche, die mir sehr viel Spaß macht. Von daher hoffe ich schon, dass ich irgendwie um Sieg mitspielen kann am Sonntag.
Was sagst du zum Kurs in dieser Woche? Welche Aspekte des Spiels sind extrem wichtig und auf welche legst du einen großen Fokus?
Ich glaube, was diese Woche wichtig ist, dass du von der Distance-Control her mit den Eisen gut zurechtkommst. Die Fairways, selbst wenn du die verfehlst, das Rough ist nicht wirklich sehr hoch, von daher kannst du auch immer Richtung Grün schlagen. Also die mittleren bis kurzen Eisen, dass du die wirklich von der Lenkkontrolle hinbekommst, das ist erstmal das Hauptziel.
Danke dir,
Marc.
Eine gute Woche.
Danke.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch der Blick auf den Sporttag. Da ist eine Menge los. Ein bisschen was haben wir für euch zusammengetragen.
Keine EM, da ist jetzt erstmal Ruhe bis zum Wochenende. Aber Copa America spielt ja heute zum Beispiel mit Bolivien gegen Uruguay.
Und die Handball-Bundesliga spielt 37. Spieltag, Minden gegen Ludwigshafen und Essen gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Dann haben wir noch Göppingen gegen Coburg, Magdeburg gegen Wetzlar und Kiel im Spitzenspiel gegen Lemgo.
Und wir haben Spitzengolf in München bei der BMW Open, da geht's zur Sache. Ja, wie gehört, auch mit Martin Keimer, dem frisch gebackenen Vizekapitän des europäischen Ryder Cup Teams, ja.
Und wir haben Tennis in Hessen, in Bad Homburg, da spielen die Frauen ihr Rasenturnier.
Und irgendwas davon wird bestimmt morgen dann zum Tagesgespräch tauchen und dann auch Thema selbstverständlich zum Wochenabschluss hier bei Stand Jetzt sein.
Denn dann sind wir ab 7.07 Uhr wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes und hört generell weiter fleißig mal an sportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr und bei den Kollegen von Sportradio Deutschland, da gibt's den ganzen Tag sogar auch Sport, sogar relativ Live-Sport, denn da sind ja auch abends durchaus moderierte Stunden dabei, wo dann um das aktuelle Geschehen auf den Plätzen, in den Hallen, in den Stadien dieser Welt sich alles dreht. Da solltet ihr reinhören mit DAB+ oder auf sportradio-deutschland.de. Da werdet ihr bestens informiert und natürlich alle 15 Minuten auch mit aktuellen News dann ordentlich versorgt. Und morgen verarzten wir euch dann wieder um 7.07 Uhr. Andreas hat's gesagt. Bis dahin Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.